Riss oder ein Plattenriss, wie auch immer man das nennt.
Radio frei.
Und so heißt dieser Sender. Nochmal Entschuldigung an die Vorgänger und Vorgängerinnen, die Welt der dunklen Musik. Aber wir wollen pünktlich beginnen und hier geht's weiter mit dem Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken.
Stehst du auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Gestern Abend haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me? You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duda oder. Oder auch El Duderino, falls ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Wann gehen wir raus aus diesem wunderbaren Stück von Ennio Morricone, Ecstasy of Gold? Damit hallo und herzlich willkommen zu Zwei glorreiche Lunken, dem Filmmagazin hier auf Radio Frei. An meiner Seite ist Patrick. Hallo Patrick.
Hallo Reinhard.
Und hallo ihr da draußen. Und das kann man schon mal sagen für alle Fans von Ennio Morricone. Der Meister ist ja leider schon verstorben, aber seine Musik wird es am 11. Januar live in Chemnitz geben. Ist ein bisschen weiter weg, aber so weit dann auch nicht. In der Stadthalle ist da die Musik zu sehen mit Filmausschnitten. Das ist ja immer ganz schön. Du hast es ja auch schon miterlebt bei Hans Zimmer, glaube ich.
Ja, aber da hat man keine Filmausschnitte mit reingebracht. Da hat man sich dann rein auf die Musik konzentriert. Aber ich finde es schön. Ich finde, man kann ja auch Ennio Morricone und Hans Zimmer wirklich auch mit gutem Gewissen in einem Satz auch verwenden. Denn er hat ja auch viele Anspielungen auch daran. Ich meine, welcher Composer kann sagen, er wurde nicht von Ennio Morricone auch ein bisschen beeinflusst oder inspiriert, positiver gesagt. Es war schon großer.
Das stimmt. Wir haben heute sehr viele unterschiedliche Filme verraten, nicht welche, aber es geht unter anderem um Geheimagenten, es geht um Raubtiere, es geht aber auch um Vampire. Oh. Und gleich reden wir über Dracula, die Auferstehung. Vorher gibt es aber erstmal einen Song aus Bogonia, diesen Film, den neuen Film von Yorgos Lanthimos, werden wir heute auch besprechen. Good Luck Babe von Chappelle Roche.
Thank you.
Du sollst ja nicht am Schallplattenspieler rumspielen. Das war jetzt die etwas zu langsame Geschwindigkeit dieses großartigen Songs Good Luck Babe von Chappelle Roan aus Bogonia. Den Film werden wir gleich noch besprechen, aber jetzt kommen wir erstmal zu einem ganz anderen Film. Und zwar Alle Jahre wieder besucht uns Dracula, könnte man auch sagen.
Ja.
Dracula, die Auferstehung. Diesmal inszeniert von Luc Besson. Luc Besson, für die, die schon länger sich für Filme interessieren, den sagt natürlich der Name was. Denn der Mann hat unter anderem Das fünfte Element gedreht und Leon der Profi. Das sind wahrscheinlich die beiden wichtigsten Filme, würde ich mal sagen, bis heute geblieben. Mal sehen, wie es jetzt mit dem Neuen ist, aber er dreht jetzt wieder regelmäßig Filme, hat in Nullerjahren sich ja weitestgehend mal zurückgezogen, nur produziert.
Viel produziert und geschrieben, also Transporter oder so hat er auch geschrieben, viele Drehbücher für Actionfilme hat er gemacht, Kolumbianer oder so. Hm?
Du musst mal ein bisschen, wir werden auch den Trailer ein bisschen zur Hilfe nehmen, uns nochmal so ein bisschen die Dracula-Geschichte erzählen, also man denkt ja immer so, man kennt sie und man kann aber trotzdem nochmal so ganz grob sagen, weil ich finde es mal gar nicht so einfach, das so zu verkürzen auch, ne? Es geht um einen, das spielt in Transsilvanien, irgendwo in Osteuropa, Ganze.
Ja.
Es ist ein Prinz, ja sogar, ja. Prinz Vlad.
Ja, Vlad Tepes hieß ja auch das Original, an den sich ja Bram Stoker auch orientiert hat. Im Grunde genommen
der
ist
Autor.
Im Grunde genommen ist die Dracula-Geschichte immer ganz leicht. Es gibt einfach diesen alten Fürsten, der quasi irgendwo in einem Schloss liegt und der Film ist, oder die Geschichte ist immer die gleiche, dass Jonathan Harker, seines Zeichen Aristokrat oder Jurist sozusagen in London, der nach Transsilvanien reist, um diesen Vertrag abzuschließen und da fällt aber auf, dass er verheiratet ist mit einer Person, die Dracula in einem früheren oder vor Jahrhunderten geliebt hat und deswegen reist Dracula quasi nach London, um dort seine große Liebe eigentlich wiederzufinden. Eigentlich sind alle Horrorgeschichten immer Liebe. Und hier
mit dem Schiff, mit der Demeter, gibt's auch einen eigenen Film
und das ist ganz toll. Also und wer jetzt zum Beispiel Nosferatu guckt oder mit dem Bram Stokers Dracula von Coppola, das sind eigentlich die Urgeschichten. Das ist wirklich ganz klassisch und das hat man auch schon sehr, sehr oft gesehen. Und jetzt kam Luc Besson und hat gesagt, ja, ich erzähle die Geschichte nochmal aus meiner Sicht. Ich mache wirklich diesen Liebesanteil, hau ich wirklich ganz nach vorne, weil sonst hat es ja ganz viel auch damit gespielt, wie ein Fremdkörper quasi in unsere moderne Zivilisation kommt. Das war auch was Besonderes quasi, oder die Bedrohung, die wir, eine übernatürliche Bedrohung, die im Zeitalter, in dem ja auch Industrialisierung und ähnliches größer werden würde, dann da natürlich so eine alte Generation nochmal, ein altes Böse nochmal aufkommt. Ich meine, in Bram Stoker's Dracula, also von Coppola, sieht man auch, wie die sich zum Beispiel mal Anfang des 19. Jahrhunderts eine Leinwand angucken. Also auch der technische Faktor kommt dann langsam so rein und soll sozusagen auch die Verabschiedung des Alten sein. Das waren alles immer so Versatzstücke, aber Luc Besson interessiert das alles nicht. Er setzt den an, hier spielt es im 15. Jahrhundert, beginnt auch der Film ganz klassisch, wie er quasi sich gegen die Kirche erhebt, weil die Kirche etwas getan hat, was seiner Meinung nach gegen seine große Liebe, die Kirche hat quasi seine große Liebe gesprengt. Er hat das alles nur gemacht, um seine Liebe aufrechtzuerhalten. Das war doch ganz toll. Also diesmal wird Dracula gespielt von Caleb Landry-Jones, den kennt man vielleicht aus Three Billboards Outside in Abbey, Missouri. Oder er hat mit Luc Besson ja auch schon Dogman zusammen gemacht. Also die zwei kennen sich auch. Großartige Schauspieler.
Schätzen sich offenkundig auch.
Und so wird dann wieder seine Liebe entfacht. Und jetzt kommt das neue Luc Besson, hört man vielleicht schon bei Namen, ist Franzose. Und anstatt es nach London geht, geht's diesmal nach Paris.
Genau. Wir hören mal ganz kurz rein und dann reden wir mal gleich weiter. Also Stichwort oder auch Perspektivwechsel. Aber so ein bisschen, du hast die Geschichte gut zusammengefasst. Hier kann man wenigstens nochmal die Stimmen einfach dazu hören.
Eine aus Stimmung auch kriegen.
Der neuesten Variante von Dracula.
Der Tod ist ein Privileg, das Gott euch gewährt. Mir aber versagt. Ich war einer seiner treuesten Diener, bis er mir meine Prinzessin nahm, die Liebe meines Lebens. Du hast nicht genug gebetet! Mein Leben gehört nicht mehr deinem Gott.
Sie sind der Erste, der ein Exemplar lebend gefangen hat.
Was genau habe ich denn gefangen?
Einen Vampir.
Einem Vampir?
Vampir!
Was ist denn hier los? Das war ein Ausschnitt aus Dracula, die Auferstehung von Luc Besson. Und wer ein ganz genaues Gehör hat, hat zum Schluss vielleicht die Stimme erkannt, nämlich die von Christoph Waltz, der hier den Priester spielt. Namenlos? Bleibt er namenlos?
Ja, nee, er hat schon einen Namen, aber ich glaube, aber eben nicht Van Helsing. Und hier können wir langsam mal in die, also jeder hat, ich bin der Meinung, jeder kennt die Geschichte von Dracula, aber wir haben sie jetzt
fast jeder.
Deswegen haben wir sie nochmal erzählt. Aber wer sie jetzt kennt, weiß, dass Van Helsing keine unwichtige, ich meine, es gibt ja eine extra Verfilmung sogar über Van Helsing, Hugh Jackman, also darf man immer nicht vergessen. Und hier wird es seine Figur, ich weiß genau, warum Christoph Waltz unterschrieben hat, weil Christoph Waltz hier zwar ein Gläubiger ist, der aber der Naturwissenschaft unterliegt und deswegen so eine schöne, schon an sich so einen Widerspruch in sich trägt. Und wenn es ja einen Schauspieler gibt, der diese Ambivalenz natürlich des Guten und Bösen, des Klugen und des Emotionalen verbinden kann, dann ist das Christoph Waltz. Und es war so klasse und ich sag's jetzt auch, wie es ist, 2/3 des Films, seine Figur, großartig. Wirklich ganz, ganz toll. Und da weiß man auch, aha, deswegen gab's nochmal Geld für eine neue Verfilmung, weil allein diese Figur hätte es schon gerechtfertigt, dass man sich zumindest die theoretische Möglichkeit überlegt, diesen Film zu machen.
Du hast ja schon gesagt, Christoph Waltz, die Rolle ist gut. Du hast es auch gesagt, Perspektivwechsel, bisschen Änderungen. Es spielt diesmal nicht in London, sondern in Paris und so weiter. Es hat Gründe offenkundig gegeben, jetzt nochmal eine Verfilmung zu machen, weil der Stoff eben auch populär bleibt. Das weiß man ja. Aber irgendwie schwingt er immer so ein bisschen zwischen den Zeilen mit. Irgendwas scheint ja nicht ganz zu funktionieren. Vielleicht können wir da mal direkt einsteigen.
Da können wir ganz,
was für dich nicht funktioniert.
Ja,
also wenn das so ist, ich unterstelle das hier so, ich höre das so aus.
Also es ist ein sehr durchschnittlicher Film geworden, diese Liebesgeschichte, das wird uns ganz groß erzählt. Ich fand die Liebesgeschichte, das waren zwei Egoisten, so wie Romeo und Julia, die eigentlich auf System, die nur sich gesehen haben. Ist ein schöner Ansatz, aber nicht zu Ende formuliert, weil man denn doch, und das ist die große Schwäche und das ist vielleicht, warum man sich immer überlegen sollte, ich meine, es gibt vielleicht 10 Bücher auf diesem Planeten oder Figuren, die so groß sind wie Dracula. Dracula kennt man auch, wenn man in Südafrika ist oder so, das ist, oder ein Vampir, das hat sich verbreitet und er ist einfach die Ursprungsgeschichte. Und das ist vielleicht Fluch und Segen zugleich. Zum einen natürlich ein guter Anknüpfungspunkt. Ah, ich bin interessiert an der Geschichte. Aber zum anderen, ich kenne die Geschichte. Und das letzte Drittel ist halt so klassisch. Weißt du, was ich meine? So, ja, jetzt läuft alles wieder auf das typische Ende. Und das fand ich so doof, weil er vorher schön diese klassischen Elemente auch ein bisschen herausgefordert hat. Den Anteil der Kirche, wie Harker zum Beispiel, spielt diesmal keine Rolle, der eigentlich eine ganz, ganz wichtige Figur ist, eigentlich die Bindeglied zwischen alter und neuer Welt. Weil er das ja auch repräsentiert mit Mia, seiner Frau. Und da muss man einfach sagen, da hat man versucht schon das anzuspielen, hat gesagt, wir legen wirklich den Fokus mal richtig auf die Liebesgeschichte. Aber wenn die Liebesgeschichte erstmal für mich nicht wirklich funktioniert, sondern für mich sind das zwei auch ein bisschen gestörte Menschen. Also die sind auch ein bisschen, was ja nicht nachteilig sein kann. Ich meine, bei Natural Born Killers, die waren auch gestört und trotzdem am Ende des Films waren wir froh, dass die überleben und nicht die anderen. Spoiler, ich sag mal, nee, vielleicht überleben. Und da muss ich sagen,
haben die Leute schon
vergessen. Und da muss man einfach sagen, dafür hat es denn nicht ausgereicht. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt das neu, ich mache es jetzt anders und am Ende komme ich dann doch im letzten Drittel alles, was er sich vorher aufgebaut hat, macht er irgendwie kaputt. Ich war auch, ich sag's wie es ist, auch hart, ich war auch gelangweilt, weil ich dachte, naja, jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt das und das darf nicht passieren. Vor allem, wenn du vorher zwei Drittel eigentlich einen tollen Aufbau hattest.
Und da sagen wir immer das 11. Gebot des Kinos, du sollst dich langweilen und das ist natürlich dann ein bisschen schade, aber wir haben uns ja das irgendwie schon so gedacht, weil, wie gesagt, früher war das immer so das Ereignis, wenn Luc Besson einen neuen Film gemacht hat und man hätte auch mitbekommen, wenn schon so ein mediales Rauschen im Vorfeld einsetzt, das ist wirklich der beste Dracula seit langem.
Oder ein anderer.
Und so, oder ein anderer. Und diese Kritiken hatten wir ja im Vorfeld, wir haben ja nicht bewusst gelesen, machen wir ja absichtlich nicht, aber wir hätten es ja umgedreht mitbekommen, wenn da irgendwie was gekommen wäre.
Was Besonderes.
Wenn du schon sagst, er langweilt zwischendurch, dann ist dem eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer man sieht Caleb Landry Jones ganz gerne und Christoph Waltz, die offenkundig ihre Aufgabe auch ganz gut machen, aber es reicht dann eben nicht.
Nee, und man muss auch sagen, wir haben das eben gehört und das klingt ja doch gut. Es ist gut gesprochen. Ja, und das hat ja schon.
Du machst das sehr gut.
Ich war ein Casting, aber nicht genommen. Und da muss man einfach sagen, dass das eigentlich charmant ist, aber ich hatte halt letztes Jahr in Nosferatu schon eine ähnlich angelegte Figur gespielt von Herrn Skarsgård und da muss ich einfach sagen, das kann nicht sein, dass auch so kurz danach das kommt. Wäre jetzt vielleicht 10 Jahre Abstand gewesen, hätte ich mich vielleicht wieder neu auf dieses einstellen können, aber es hat Gary Oldman schon gemacht. Danach hat es dann quasi, wer hat denn den gespielt? In Nosferatu Skarsgård, wie ich gerade gesagt habe, und jetzt nochmal er. Und da denke ich mir so, das ist mir zu nah hintereinander. Also ich meine, klar sind wir viel Kinogänger, aber sagen wir mal, es gibt jemanden, der wirklich sagt, oh, Horrorfilme, da kann ich mich am besten gruseln und hat innerhalb von einem Jahr zweimal größere neue Verfilmungen zu einem der Ursprungsgeschichten der Horrorliteratur oder des Filmes, dann das geht nicht. Da muss man sich besser absprechen, oder? Die müssen wirklich neuer sein, aber beide spielen Anfang des 19. Jahrhunderts. Also es sind viel zu viel bekannte Sehgewohnheiten und Versatzstücke drin, als dass ich jetzt sagen könnte, oh, da ist jetzt die Innovation, die ich eigentlich brauche. Und deswegen kann ich sagen, wer wirklich die Krakow-Geschichte schön arrangiert haben möchte, vielleicht auch den Fokus mehr auf die Liebesgeschichte und vielleicht sogar das Pärchen gut findet, der wird ja auch vielleicht neue Sehgewohnheiten haben. Dem Rest sei einfach nur gesagt, lieber den, ich sag immer, den Coppola gucken, den finde ich als am besten von den. Dracula tot, aber glücklich, finde ich auch herausragend. Aber da gibt es andere Vampir-Auseinandersetzungen. Genau, gibt es andere Vampir-Auseinandersetzungen und die Philosophie eines Vampirs auch ein bisschen mehr hinterfragen selbst. Wie hieß denn der Jim Jarmusch-Vampirfilm mit Tilda Swinton und Tom Hiddleston?
Only Lovers Left Alone.
Alive, genau. Und da muss ich einfach sagen, da nach 100 Jahren Filmgeschichte muss da mehr kommen. Da bin ich auch ein bisschen enttäuscht von Luc Besson. Deswegen bestenfalls ein durchschnittlicher Film.
Sagt Patrick über Dracula die Auferstehung, der läuft trotzdem im Sinister. Warum sollte er auch nicht weiterlaufen, nur weil wir ihn nicht ganz gut finden, wird man ihn jetzt nicht direkt rausnehmen. Ja. Aber er läuft da weiter in Erfurt, da kann man ihn sich anschauen. Vielleicht kleiner Tipp, wer überhaupt die Materie einsteigen will, du hast schon gesagt, Bram Stoker's Dracula von Francis Ford Coppola ist relativ gelungen, auch nicht perfekt. Wer einfach mal in die Historie gehen will, der lief kürzlich auch mal wieder auf der großen Leinwand, einfach auch mal den allerersten Dracula-Film anschauen von Todd Browning mit Bela Lugosi. Auch der hat so ein bisschen seine Länge, obwohl er sehr kurz ist, eine Stunde, 15 Minuten, aber der hat natürlich ganz viel Atmosphäre und Empfehlung natürlich auch als Klassiker. Dracula Ende der 50er gedreht mit Christopher Lee als Dracula. Für viele ist das ja eigentlich der Dracula.
Ja, genau, weil der halt so groß geworden ist, von den Hammer Studios in Großbritannien ja auch gemacht. Aber da sehen wir doch schon und wir könnten jetzt auch noch weitergehen, wer schon mal alles Dracula oder wer schon mal alles ein Vampir gespielt hat. Also das ist ja auch schon so in unseren Sehgewohnheiten drin, dass man hier sagen muss, und ich möchte auch nochmal sagen, auch enttäuschend ist, am Anfang sollte eine große Schlacht kommen, die kommt auch im Buch, wie er quasi auszog, um gegen die Türken zu kämpfen. Wieso Luc Besson da keine Action-Szene draus gemacht hat, verstehe ich nicht. Also die war wirklich,
was hat er draus gemacht?
Naja, so ein durchschnittliches Ding, was auch jeder Regisseur hätte hingekriegt. Und denke ich mir so, hey, du bist doch Luc Besson. Also Action oder Schießen oder Kämpfen solltest du doch hinkriegen. Und da habe ich schon gesagt, oh, jetzt kommt ein Schlachtfest. Und ich dachte, ah, Fantasy-Brutalität. Das heißt, da kann man ja manchmal auch ein bisschen überziehen, was Gliedmaßen oder so abtrennen betrifft. Oder gerade das Fählen. Und das hat er gar nicht gemacht. Und da denke ich mir, also wenn du schon deine Stärken auch nicht ausarbeitest, also dann kann das ja auch nichts werden. Also deswegen auch von der Regie noch ein bisschen Kritik hinten hergeschoben, durchschnittlicher Film maximal.
Und wir hören so ein bisschen Musik aus einem ganz, ganz anderen Film, der 40 Jahre alt geworden ist, aus Zurück in die Zukunft und reiben so ein bisschen Sand aus den Augen. Mr. Sandman von den Four Aces.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make her complexion like peaches and cream. Give her two lips like roses and clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her the word that I'm not a rover. Then tell her that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream.
Mr. Sandman, Mr. Sandman, Mr. Sandman, 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 Sandman,
Sandman. Please, Mr. Sandman, won't you bless me with a dream? Make her complexion just like peaches mixed with cream. Give her two lips that look like roses in the clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me.
Eine Prise Nostalgie gehört auch mit dazu in so ein gutes Filmmagazin, zwei glorreiche Lunken. Das war Mr. Sandman von den Four Aces aus Zurück in die Zukunft. Und dieser Film, der erste Teil, muss man ja ganz genau sagen, ist jetzt 40 Jahre alt geworden, ist 1985 in Westdeutschland vor allen Dingen im Kino gelaufen, in der DDR. Hier ist er ja nicht gelaufen. Wir mussten noch ein bisschen warten, 5 Jahre oder 4 Jahre, um ihn dann das erste Mal im Fernsehen 1989 zu sehen. Und dass dieser Film jetzt Geburtstag feiert, das ist nicht nur toll, sondern das führt auch dazu, dass zum Beispiel jetzt dieses Wochenende in Gotha nochmal alle 3 Filme gezeigt werden. Jetzt am Sonntag um 15.30 Uhr kann man Teil 1, Teil 2 und Teil 3 von Zurück in die Zukunft anschauen. Ich habe auch geguckt, guckt ihr auch nochmal, falls ihr hinfahren wollt am Sonntag um 15.30 Uhr, es gibt noch Karten. Also
Sinister hatte das auch mal vor ein paar Jahren gebracht, aber da haben die um 20 Uhr angefangen. Da weiß ich noch, dass der dritte Teil dann so gegen 0 Uhr dann doch auch schon ein bisschen ins Sitzfleisch und auch in der Müdigkeitsbereich reingeschoben ist. Also clever von denen, das schon nachmittags zu beginnen.
Finde ich auch, sehr begrüßenswert. Und ich habe aber auch gemerkt, du hast recht, am Ende war es dann doch ein bisschen lang, einfach von der Zeit her, weil es so spät wurde. Aber die Filme selber sind erstaunlich kurzweilig. Man merkt zwar, dass der dritte Teil ein bisschen abfällt, aber immer noch sehr unterhaltsam ist.
Ja, na, der zweite ist schon der stärkste. Also der erste ist immer klassisches Blaupause. Aber ich finde,
der erste, da kommt nichts ran, aber der zweite ist natürlich auch großartig.
Ja. Naja, ja, aber nur weil es der erste ist, das ist wie der Pate.
Nur weil du mir widersprechen willst.
Nein, das ist einfach die Ursprungsgeschichte, das ist immer gut, der erste Teil, aber der zweite ist immer wichtig. Und für uns war als ich den zweiten geguckt, ein Hoverboard, die Technik alleine, die Pizza, die ich mir schnell warm machen kann. Also der hat halt viel mehr so aus meinem Interesse. Der erste Teil spielt ja größtenteils in den 50ern. Da war ich ja schon weiter voraus. Also deswegen war der zweite Teil immer für mich noch eine größere Reizbarkeit.
Also deswegen unser Tipp, wer es noch nie gesehen hat, unbedingt auch die Trilogie mal anschauen, wer es mal wieder sehen möchte. Ich finde, da kann man gar nicht genug
Da kann
sehen.
Man auch, deswegen auch vom dritten Teil, der fällt ab, das ist ein Guss. Also alleine, wenn man so die Schlussszene sieht, sieht man irgendwie, das war, ich weiß ja nicht, das war ja nicht geplant von Anfang an, aber das ist eine Trilogie, wo man wirklich sagt, also eigentlich hatten die von Anfang bis Ende alles im Kopf. Also auch die unterschiedlichen Zeiten, auch was das den Generationenkonflikt und die Entwicklung betrifft, die Anspielungen, das Wissen, woher man kommt, das sind so viele tolle Versatzstücke, die in diesem Film drin, dass der wirklich ein Kulturgut auch mittlerweile geworden ist. Meiner Meinung nach, was auch die Geschichte von Amerika betrifft.
Oh, ich lasse mich jetzt auf keine Diskussion ein. Das ist total interessant, das stimmt.
Aber da alles. könnte man Ewigkeiten drüber reden.
Übrigens, nostalgisch ist ein ganz gutes Stichwort. Wir bleiben nostalgisch. Es gibt jetzt eine weitere Prise Nostalgie. Also hat auch mit den 80ern zu tun. Und wir leiten direkt zum nächsten Film über, der auf einer sehr, sehr populären Serie basiert, die mit diesem Song immer angefangen hat.
Probe genickt, versteckt und niemand was weckt. Ui, das reimt sich ja. Und was sich reimt, ist gut.
Schon ist die Pfeile weg, wer hat die wohl wegversteckt?
Hurra, hurra, der Kugel trägt den roten Haar. Hurra, hurra, der Kugel ist da.
Wer jetzt nicht weiß, über welchen Film wir jetzt sprechen, der hat nicht genau zugehört. Den Text, den Song kennen, glaube ich, viele. Hat man auch öfter schon gehört, auch schon öfter als Parodie. Aber das ist Pumuckl gewesen. Pumuckl, der Kobold aus Bayern. Eine ganze Generation geprägt. Also das ist wirklich, auch wenn ich es nie wirklich verstanden habe, aber da kommen wir ja gleich nochmal dazu, werden wir gleich nochmal darüber reden, ist deutsches Kulturgut und was passiert mit deutschem Kulturgut? Alle paar Jahre gibt es eine neue Verfilmung und nun ist es passiert. In bayerischer Hand wurde Pumuckl und das große Missverständnis vor 2 Wochen in Deutschland gestartet. Rainer, du hast Pumuckl als Kind geguckt?
Ja, ich muss auch mich entschuldigen, ich muss meine Tränen noch so ein bisschen beiseite wischen. Ja, für mich ist das wirklich so pure Nostalgie, wie ich es eben gesagt habe, wenn ich den Song höre. Ich sehe auch die Bilder dazu, den Vorspann, da sieht man ja die Dächer von München und sieht dann Pumuckl aus der Dachluke rauskommen und wie er dann auch mit den Buchstaben von Pumuckl rumschäumt, stimmt, also mit dem U schaukelt er und so weiter. Das ist wirklich so, da wird mir immer ganz warm ums Herz, das gebe ich zu. Also insofern bin ich jetzt vielleicht auch bei der Besprechung gleich so ein bisschen subjektiv da beeinflusst, weil ich damals in der Tat Pumuckl sehr, sehr gern geschaut habe. Die Serie ist ja das erste Mal 1982 gelaufen. Das war genau meine Kindheit. Du warst ja noch nicht mal geboren zu dem Zeitpunkt. Deswegen hat das natürlich auch viel mit Kindheitserinnerungen zu tun. Das stimmt schon.
Was hat die Faszination für Kinder ausgemacht? Weil dieser Kobold immer Streiche gespielt hat? War es das?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Soll ich dir was sagen? Weil wir eben gerade so gedanklich auch zurück in die Zukunft hatten. Und ganz ehrlich, ich glaube, Kinder haben immer so ein gutes Gespür, so eine Faszination mit Kinderaugen, bestimmte Dinge zu sehen. Zeitreisen, um das mal zu sagen, war natürlich irre faszinierend. Ja. Das hat mit Pumuckl jetzt nichts zu tun, aber sich unsichtbar machen können,
stimmt,
ist immer etwas, was ich irgendwie, was wir manchmal auch gespielt haben, ja, so auf der Straße, dass man sich unsichtbar machen kann. Also das war ein Punkt. Pumuckl kann sich unsichtbar machen. Und ein zweiter Punkt war natürlich die Faszination, dass da so eine Trickfilmfigur im Realfilm war. Mhm. Also ähnlich wie ein bisschen später Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Das waren ja immer so Sachen, die sind ja nicht so selbstverständlich. Und dann einfach so dieses, die Figur selber von Barbara von Jonsson gestaltet, die sieht einfach gut aus. Also dieses rote Haar hat mich irgendwie auch fasziniert. Ja. Also ich war nie Punk oder so, aber das rote Haar fand ich irre faszinierend und diesen kleinen Pumuckl musste man einfach mögen. Und die Streiche natürlich, also deswegen hat man ja auch
der die
Er hat immer Streiche, nicht unbedingt bei Meister Eder, das war ja sein Mentor und seine Vaterfigur, aber bei so anderen hat er irgendwas dann mal heimlich weggeschleppt. Und das hat man dann auch mal gesehen, wenn er unsichtbar war, ist dann so ein Hammer scheinbar durch die Luft geschwebt. Und das war natürlich damals für frühe 80er Spezialeffekte, die unglaublich waren.
Das war ja Tron für die Deutschen. Das verstehe ich, okay, und man ist dem Ganzen dann sozusagen gefolgt und der hat dann sozusagen für Kinder so dieses Schabernack ausgelebt, was Kinder nicht durften. Das war dann quasi ein Reizpunkt. Gut, so viel zu Reinhards Kind.
Und sehr kurzweilig, und sagen, die einzelnen Folgen bestanden ja aus 20, 23 Minuten, das ist so eine gute Simpsons-Folgelänge, sage ich immer, das ist immer perfekt, also dass man, das ist auch die Aufmerksamkeit, die wir Kinder zumindest damals in Ordnung fanden, heute müsste es wahrscheinlich 5 Minuten gehen, aber das kam noch hinzu, dass man eben, die Geschichten waren schön abgeschlossen.
Danke, Reinhard, dann jetzt weiß ich so ein bisschen mehr, warum man das 1982 geguckt hat, aber wir leben ja im Jahr 2025. Die Sehgewohnheiten haben sich ein bisschen geändert. Ich habe den Trailer gesehen und habe gesagt, Pumuckl, um was geht's da eigentlich, weil ich es als Kind nicht geguckt hat. Und dann kam noch was anderes hinzu, die sprechen ja die ganze Zeit bayerisch. Und da werden wir auch gleich nochmal zu sprechen können, denn der Regisseur ist eigentlich dafür berühmt berüchtigt, Filme zu drehen, die wirklich tiefsten bayerischen Dialekt haben. Also dass der Herr Rosenmüller hat zum Beispiel im Vorfeld schon Wer früher stirbt, ist länger tot, der ja nur in Bayern eigentlich Einspielergebnisse erzielt hat. Also Deutschland kam der sporadisch mal ins Kino.
Na Moment, nee, ganz, aber das, ich lass mich nicht ablenken, aber der war schon deutschlandweit auch erfolgreich.
Der war deutschlandweit erfolgreich, aber 80% aus Bayern. Und da muss man einfach sagen, der war auch logisch, dass er sozusagen die bayerische Verfilmung macht. Du erzählst uns erstmal, was geht's eigentlich? Denn Meister Eder, um es mal zu verraten, der Schauspieler ist ja gestorben vor einigen Jahren.
Gustl Beierhammer, Volksschauspieler in Bayern, da ist der Volksschauspieler
wirklich richtig. CSU-Mitglied und da muss man einfach ganz klar.
Ich glaube, das war alle wegen SPD-Leute.
Die, die wurden doch damals noch gejagt. Und der ist ja nun verstorben und jetzt musste man natürlich irgendwie gucken, wie man jetzt trotzdem den Film hinbekommt. Aber du wirst uns erstmal sagen, was der Status quo ist.
Definitiv. Also man hat eben gesagt, genau, also er ist ja schon vor über 30 Jahren verstorben, Gustl Beierhammer. Und deswegen ist jetzt die Figur Franz Eder, hieß er ja, der Meister Eder, hat mir überlegt, wer heißt eigentlich mit Vornamen, Franz Eder, hat einen Neffen namens Florian Eder, der wird jetzt wiederum von Florian Brückner gespielt, ein Schauspieler, den man nicht so sehr kennt, der es aber sehr gut macht. Und wir hören einfach mal in den Trailer hinein des Kinofilms Pumuckl und das große Missverständnis.
Ui, ist es heiß? Da komme ich ja ins Schwitzen.
Ui. Der ist von der Burgi.
Wer heißt denn Burgi? Wohnt die auf einer Burg?
Das ist die Chefin von der Schreinerei, in der ich damals gelernt habe.
Hui, das ist wirklich allerhand. Ich und der Eder fahren aus Land.
Ja, Wahnsinn.
Flori, das geht's ja gar nicht.
Das alte Maibaumkarussell.
Ich möchte, dass wieder fährt.
Mein Burgi, wer kann dir schon was ausschlagen?
Wir müssen wachen schon. Jede 4 Stunden.
Die aus Hammerfeld haben heuer wieder was vor.
Uchi. Der Maibaum soll geklaut werden. Und wenn der Baum geklaut wird, dann kann ich doch nicht gerade schnell um den Baum herumfliegen.
Na, pass halt auf den Baum.
Das ist eine sehr gute Idee.
Okay, ich habe was über Maibaum verstanden, aber Schritt für Schritt.
Ich fand es sowieso sehr schön, wie du wirklich versucht hast, so ein bisschen dichter an die Lautsprecher ranzugehen, um zu verstehen, was da auf Bayerisch gesagt wird.
Was wollen Sie denn jetzt von mir? Schritt für Schritt. Also, erstmal die Geschichte. Es gibt einen großen Plot oder ist es episodenhaft für Kinder angerichtet? Ist ja auch ab 0 Jahren freigegeben.
Also es gibt einen großen Plot, das ist ja immer dieses, um mal so ein bisschen in Begrifflichkeiten zu schwelgen, Fish-Out-of-Water-Prinzip. Ah. Also normalerweise spielt ja die Serie, auch die neue Serie, die es ja dann wieder die nächste Staffel dann Ende des Jahres geben wird,
echt?
Spielt die ja vor allen Dingen in der Schreinerei in München, in der Eder-Schreinerei und da passieren immer Abenteuer, die Nachbarn werden auch mit einbezogen. Und natürlich überlegt man dann immer, was kann man bei einem Kinofilm Besonderes machen und deswegen Fish-Out-of-Water, dass eben das vertraute Terrain verlassen wird, der Fisch geht auch mal woanders hin.
Wohin geht er denn?
Geht er aufs Land, also von der Stadt aufs Land. Meister Eder, in dem Fall Florian Eder, macht Urlaub. Er hat schon ganz lange keinen Urlaub mehr gemacht. Mhm. Wir haben eben einen Ausschnitt gehört. Vielleicht hast du es akustisch verstanden.
Nee.
Er hat eine Einladung von der Burgi bekommen. Und die Burgi, das ist quasi seine alte Meisterin in einer Schreinerei, wo er die Ausbildung gemacht hat auf einem Dorf. Und da fahren die beiden hin. Also Meister Eder und Pumuckl kommt auch mit einem sehr alten Auto.
Natürlich.
Und erleben dann auf der Fahrt schon erste Abenteuer. Und dann kommen sie in den Dorf an. Da gibt es dann dieses Maibaumfest. Ich bin da auch nicht so in diesen ganzen Folklore und Volkstümlichkeiten so drin im Thema, aber da geht es eben darum, dass er wie so ein Mast aufstellt, das ist der Maibaum und traditionell muss der immer vom Nachbardorf gestohlen werden und dann wird er wieder zurück ausverhandelt, dass er zurückkommt und da muss man dann irgendwas machen, das ist Teil des Spiels, was aber Pumuckl zum Teil nicht so richtig versteht, er glaubt halt wirklich, dass der Diebstahl von ganz, ganz bösen Menschen gemacht wird.
Also Pumuckl ist weiterhin unsere Sichtweise auf die Welt, unsere Identifikationsperson, also auf Kinder halt ausgerichtet. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Elefanten, der im Raum steht. Also ich habe ja kaum was verstanden. Gibt es Untertitel?
Es gibt keine Untertitel, aber glaub mir, man hört sich so rein. Also ich habe es verstanden dann. Also ich weiß, du hast dich jetzt sehr konzentrieren müssen. Es gibt ja auch dann noch Bilder dazu. Jetzt im Radio ist ja noch ein bisschen was anderes. Also das ist wirklich nicht das Problem. Also du verstehst es. Und das macht aber ehrlich gesagt, weil du hast mich ja eben gefragt, was die Serie ausgemacht hat. Ich wusste damals als Kind noch nicht, das ist bayerisch. Ich wusste nur, die reden anders. Die reden auch Deutsch, aber die reden irgendwie anders. Das ist schon auch ganz wichtiger Bestandteil der Pumuckl-Serie und auch des Pumuckl-Films. Wenn sie komplett Hochdeutsch sprechen würden, dann wäre das auch kein richtiger Pumuckl-Film.
Würde Reiz und Charme fehlen, ne? ne? Also die klingen ein bisschen, als ob die vom Pizpalü kommen. Die Geschichte, also der Film ist ja ab 0 freigegeben und ich muss sagen, ich als Kind habe Pumuckl nicht so verstanden, aber wir haben ja eben schon drüber gesagt, das ist ja oft so mit Kindern, da bist du 3 Jahre älter oder jünger und plötzlich hast du eine ganz andere Sehgewohnheit quasi entwickelt, weil die Serie, das Serienformate haben sich eben auch geändert. Ist das erstmal nostalgisch, hast du ja gesagt, ist das denn Charme, aber es hat wirklich auch noch eine Zugehörigkeit für Kinder heutzutage, weil damals war es ja schon, die Sehgewohnheiten haben sich geändert oder kann man schon sagen, selbst die ganz Kleinen, ich weiß nicht, ob das schon noch spannend für die ist.
Also ich kann es nicht komplett beantworten, ich habe ja eben schon eingangs gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen dazu sehr eingefärbt, ich habe es jetzt mit erwachsenen Augen gesehen, der aber als Kind das gesehen hat, ich war aber in einer Vorstellung drin, in der immerhin noch 3 Kinder mit drin saßen, also wir waren im großen Kinosaal in Erfurt, das fand ich großartig, aber wir waren nur zu 6 davon eben 3 Erwachsene und 3 Kinder und ich habe gemerkt, wenn was funktioniert nach wie vor und das funktioniert ja auch bei mir, also wenn Pumuckl dann mal gegen Mast fährt oder mal einen Traktor stiehlt und dann gibt es auch eine richtige Actionsequenz, da waren die Kinder mit dabei, war auch ich wirklich mit feurigen Augen, habe ich das verfolgt, wenn der dann durch die Scheune gerattert ist mit dem Traktor, das ist zeitlos, das funktioniert immer. Mhm. Ich kann mir vorstellen, ich habe das auch zumindest bei den Kindern im Kino gemerkt, die waren dann irgendwann so ein bisschen ungeduldig, weil da war natürlich viel Geschichte und vielleicht hatten sie auch ein bisschen Verständnisschwierigkeiten, das kann schon sein, dass sich das für sie dann irgendwann so ein bisschen abgenutzt hat und die sind dann durch den Kinosaal gelaufen. Ja, vielleicht waren sie auch zu klein, aber du hast ja gesagt, ab 0 ist es freigegeben. Also das sind schon Punkte, die kann ich jetzt nicht vollends beurteilen. Also es funktioniert in Teilen, denke ich, für Kinder, aber ob es komplett funktioniert, das ist so ein bisschen eine Grauzone.
Also es ist ja auch überraschend, läuft ja sehr gut, wird jetzt die 2. Woche die Kinocharts wieder anführen. Laut den Prognosen liegt aber auch daran, dass in Bayern gerade Ferien sind. Und kann es nicht, vielleicht hättest du dich mal eine bayerische Vorstellung setzen müssen, vielleicht ist da Apokalypse. Also vielleicht.
Es kann sein, du hast schon recht, ich meine, es ist immer noch ein bayerisches Phänomen, aber das schwappt schon mit rüber und das, weil wir über den Regisseur, auch Markus H. Rosenmüller, gesprochen haben, das sind Filme, die natürlich nach Bayern gehören, aber bundesweit trotzdem wahrgenommen werden und da auch erfolgreich sind. Also Pumuckl ist wirklich auch ein bundesweites Phänomen für eine bestimmte Generation, muss man sagen. Und man muss auch noch mal positiv anfügen, weil das gehört ja auch mit zur Geschichte dieses Kinofilms. Vor 2 Jahren hat man ja Pumuckl auch unter Markus H. Rosenmüller als Serie neu belebt. Und das ist für mich mal ein gutes Beispiel, wie man eine Serie behutsam neu beleben kann und den Geist wirklich der alten Serie einfängt. Wenn man natürlich die alte Serie schon nicht gut fand, würde man sagen, dann kann ich auch mit der neuen Serie wenig anfangen. Aber man hat hier alles richtig gemacht. Das fängt auch damit an, auch im Kinofilm, dass der Original, für mich ist das der Originalvorspann, ich wüsste jetzt nicht, wo die Unterschiede sind. Ich habe zumindest auf den Häuserdächern auch noch Antennen gesehen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass man wirklich 1:1 den aus der Serie von 1982 genommen hat. Damit fängt es an, auch mit der Stimme. Hans Klarin, der ja die Stimme in der Serie gesprochen hat, in den 80ern lebt er inzwischen auch nicht mehr, der Schauspieler, aber man hat sie jetzt zum KI generiert und es gibt noch einen zweiten Sprecher, der das dann mit ergänzt. Ich finde, das hört man gar nicht, das ist wirklich perfekt gemacht. Mhm. Und auch diese Idee, dass die Figur des Meister Eders, Franz Eder, in Form seines Neffen weiterlebt, wird hervorragend gespielt von Florian Brückner. Alles ganz toll gemacht und man muss auch wirklich genau hinschauen, das ist fast wie eine kleine Zwischenaufgabe, kleine Hausaufgabe für Leute, die sich jetzt den Kinofilm anschauen. Woran merkt man eigentlich, dass der Film in der Gegenwart spielt? Weil die Schreinerei wirkt immer noch so wie 80er Jahre. Man kriegt mit, hier und da taucht mein Handy auf. Es gibt auch eine kleine Verfolgungsjagd durch München. Dann sieht man, die Autos sind schon moderner. Aber lange Zeit kriegt man gar nicht mit, in welcher Zeit das spielt. Und ich finde, das haben sie wirklich richtig gemacht. Wir haben ja jüngst erst die neueste Verfilmung von Heidi, die Legende vom Lux, gesehen. Und da haben wir ja gesagt, die ersten 2 Minuten toll, weil sie eben dieses alte Gefühl aufgreifen. Und dann wird es aber so künstlich modern. Und das passiert Pumuckl nicht. Auch nicht diesem Kinofilm. Finde ich eine wirklich sehr große Stärke.
Also der wurde ja wahrscheinlich digital gedreht, weil früher hatten wir es ja auf Zelluloid. Und dann hat man es ja auf jeden einzelnen Bild quasi, hat man das ja drauf gemalt. Das war ja der Special Effekt.
Ich vermute mal, dass es so gemacht wurde.
Und so wurde es auch im Neuen gemacht?
Ich weiß es nicht.
Das wäre mal schön zu sehen, ob Herr Rosenmüller wirklich extra deswegen auf Zelluloid gedreht hat, um weil das ist ja die Besonderheit gewesen. Also es ist halt was, wenn man sich das Musikvideo von Aha anguckt, weiß man, was ich meine, was es bedeutet. Man malt quasi.
Take on Me meinst du?
Take on Me, ja. Das hat man ja auch öfter, hat man das ja gehabt.
Das ist so Daumenkinomäßig auch ist, genau. Ne? Dass man jedes Bild zeichnen muss.
Alle 24 und das Bilder dann, müssen dann mit einem und dann bewegt sich das halt weiter. Es ist eine wundervolle Kunstform, die leider auch nicht mehr so oft angewendet wird, weil eben digital gedreht wird. Reinhard, ich sehe neben dir strahlende Augen. Reinhard war wieder 6, als er im Film war. Somit eine Empfehlung.
Also eine Empfehlung? Ein bisschen Einschränkungen, weil ein bisschen Ehrlichkeit gehört ja dazu. Ich finde wirklich, also wenn solche Filme regelmäßig beim Kindermedienfestival Goldener Spatz laufen würden, dann wäre die Welt in Ordnung. Ja, da laufen auch andere tolle, vielleicht auch ein, zwei bessere Filme, aber es laufen viele Filme, wo ich immer so denke, naja, hier hat man eben, wir haben wieder, ja, hier haben eben 60-jährige Drehbücher für Kinder geschrieben und es funktioniert irgendwie nicht. Ja. Und das ist bei dem Film nicht so. Dennoch muss ich sagen, man merkt an, dass eben das auf einer Serie basiert und deswegen ist es gut, dass es auch als Serie erhalten bleibt. Weil im Kinofilm habe ich dann irgendwann gedacht, und die Laufzeit ist eigentlich relativ kurz, gut anderthalb Stunden, 98 Minuten. Man merkt dann im letzten Drittel, dann spielt es da wieder in der Stadt, das ist das Schlusskapitel, da geht dem Film so ein bisschen die Puste aus. Also es wäre gut gewesen, wenn es so wirklich meinetwegen eine Doppelfolge gewesen wäre, also Doppelfolge Pumuckl heißt 50 Minuten nur auf dem Land, und das konnte man wahrscheinlich nicht machen, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, na, jetzt müssen wir irgendwie noch so Finale in der Stadt dran kleben, und das ist die Schwäche, die einzige für mich des Films. Ansonsten finde ich, ist das ganz liebevoll gemacht, tolle Dialoge, wunderbar gespielt, also auch wirklich so Kleinigkeiten, gut besetzt auch bis in die kleinsten Nebenrollen, also ganz, ganz viel richtig gemacht, also es gibt wirklich eine 2+, wenn man das jetzt in Schulnoten ausdrücken würde, 2+, vielleicht sogar 1-, aber das ist schon ziemlich gelungen, Pumuckl und das große Missverständnis.
Soweit Reinhards Einschätzung. Das heißt, wer Reinhards Nostalgie auch verspüren möchte, kann gerne ins Kino gehen, auch mit den ganz Kleinen, so wie ich das verstanden habe. Der läuft im Sinistar täglich rauf und runter. Nein, ich weiß gar nicht, wie oft er läuft. Aber
läuft mehrfach am Tag. Also genau. Man kann ihn im Sinistar einfach noch schauen. Ich würde aber wirklich auch empfehlen, den im Kino anzuschauen. Und das ist wirklich, so müssen Kinderfilme ausschauen. Das darf man, glaube ich, sagen an der Stelle. Und ich weiß, ich werde dich jetzt nicht mehr zum Pumuckl-Fan machen können. Ich mache mich jetzt auch unsichtbar für das nächste Lied.
Okay.
Da hören wir schon einen Song aus Bogonia, besprechen wir ja gleich. Oh. Und da hören wir nämlich was Altes, Nostalgisches.
Stimmt.
Die deutsche Schauspielerin und Sängerin Marlene Dietrich singt hier auf Englisch ihren großen Klassiker "Wo sind all die Blumen hin? Where have all the flowers gone?"
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone to soldier everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they end? Learn. Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flower everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the hours gone, long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
Gesungen vom Blauen Engel, besser bekannt als Marlene Dietrich, war das in der englischen Version. Wo sind all die Blumen hin? Wo sind sie geblieben? Where have all the flowers gone? Und dieser Song wird eingesetzt im neuen Film des großen Griechen, wie wir gerne sagen, Yorgos Lamintos. Bogonia heißt der. Und wir tasten uns mal ganz langsam an. Yorgos Lamintos ist ja so ein kleines fleißiges Bienchen, der
mittlerweile
sehr, sehr viele Filme hintereinander dreht. Das zur Erinnerung, Poor Things ist erst vor 2 Jahren gelaufen, dann kurz danach schon Kinds of Kindness, jetzt also Bogonia. Und du kannst uns ganz behutsam mal an die Hand nehmen, weil das ja ein, und das ist neu für ihn meines Wissens, ein Remake eines südkoreanischen Films ist, Save the Green Planet,
genau.
Der mir gar nichts sagte. Du hast so ein paar Informationen über den Film.
Ich habe ihn gesehen.
Es ist eine Science-Fiction-Komödie.
Ja, ich habe den im Studium geguckt, weil das eine super Geschichte ist, wer die DVD-Hülle sich mal nimmt. Da steht nämlich 305 Minuten geht der Film und da kann man Leute immer erschrecken. Und dann wollte ich mir den im Studium angucken, dann ging der aber nur 105 Minuten. Das war ein Druckfehler auf der DVD-Hülle. Und deswegen ist dieser Film auch in meinem Kopf hängen geblieben. Aber ich habe die Grundprämisse nicht mehr so ausformuliert im Kopf gehabt. Also im Grunde genommen geht es darum, wir haben Teddy. Teddy seines Zeichens ist ein schräger Typ, jetzt nicht irgendwie reich oder klug oder besonders, und er und sein Freund Don sind irgendwie, das kriegen wir irgendwie so raus, wollen was umsetzen, und die Umsetzung ist, dass sie Michelle Fuller, gespielt von Emma Stone, entführen, und es kommt schon im Trailer raus, deswegen kann ich das sagen, und Emma Stone ist so eine richtige CEO, das ist so eine, weißt du, wenn Mercedes vor die Hunde geht, ist sie die Chefin von Mercedes, die dann auch noch Ablöse, wie heißt das, die kriegen doch dann immer
so eine Abfindung.
Abfindung.
Dass du das gerade sagst, weil ihr Charakter kommt im Trailer ganz gut raus, dann kommen wir gleich
Ein
Ausschnitt aus Bogonia, da kriegt man mit,
sehr
wie
gerne
diese Michelle Fuller so tickt.
Morgen, Corey. Morgen, Michelle. Unternehmensführungen müssen danach streben, ein diverses Team zu formen, um Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und jedes Mal, wie geht's weiter?
Und Identitäten
zu stärken für die nächste Generation. Okay, gleich nochmal.
Die wollen dir weismachen, dass du das warst, dass du die Welt gestaltet hast. Aber es waren immer die. Alles, was wir verloren haben, was uns angetan wurde, wir rücken das wieder gerade.
Da summen auch schon die Bienen heran. Das war ein Ausschnitt aus Bogonia. Und wir haben schon gesagt, du hast es auch gesagt, weil es relativ früh schon vorkommt. Wir ahnen schon, da ist irgendwie eine Entführung auch mit im Gange. Und wir haben auch schon so gehört, da gibt es irgendwie so 2 gegensätzliche Punkte. Einmal so diese taffe Unternehmensgeschäftsführerin, die eben da ihre Sprüche bringt für Präsentationen. Und dann gibt es eben diesen von dir schon beschriebenen Teddy. Der ist ein Revolutionär, oder was ist der eigentlich? Der ist ja eigentlich ein Paketzulieferer, aber irgendwas gefällt ihm ja nicht.
Ja, ne? Also der hat einen ganz normalen Job in der Fabrik, hat er, glaube ich, aber geschenkt. Und Emma Stone ist nicht nur eine, die gut reden kann. Die ist wirklich so ein Elon Musk. Also wir sollten da schon, dass sie ist mit allen Wassern gewaschen. Es gibt so eine schöne Parallelmontage, wie man morgens sie sich fertig macht und wie er sich fertig macht, so ungefähr. Und das zeigt schon diese 2 Klassengesellschaften, ganz klar. Sie ist die reiche, erfolgreiche, kluge und über alle Leichen gehende CEO. Also die Chefin von einem Unternehmen. Und er ist wirklich der so ranzige Wohnung, Keller. Sein bester Freund ist geistig beeinträchtigt. Also das ist auch eine coole Idee, der Don ist wirklich, man würde dumm sagen, aber der ist kognitiv einfach oder naturtrüb, würde man auch sagen.
Naturtrüb.
Ja, genau. Oder, tiefenbegabt, könnte man auch sagen. Und deswegen ist der wahre Kampf wirklich Jesse Plemons. Du musst dir vorstellen, ich entführe.
Also der spielt den Teddy, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Haben wir das schon gesagt?
Ja, ich habe ja am Anfang. Und den kennen wir. Jesse Plemons ist ja für uns auch so ein Schauspieler, der so charismatisch ist. Civil War hat er eine Szene, und das ist mit die beste Szene des Films, weil er wirklich
wirklich Angst vor ihm auch. Also er kann wirklich so Figuren spielen, wo man auch Angst vor
der
ihm
ist
bekommt.
So, der sieht, ich finde, der sieht auch schon strange aus. Aber ich finde ihn in diesem Film wunderschön, weil man hat ihm so lange Haare so gegeben und so ein bisschen so wie Slacker hätte man in den 80ern, hätte man so zu so einem Typus gesagt. Das finde ich so toll. Und wir gehen halt in diese Szene und dieser Film baut es so auf, dass sie sagt, bist du verrückt? Ich bin doch kein Alien. Also und er so, doch, doch. Und hat ihr die Haare abrasiert, damit sie mit ihrem Mutterschiff keinen Kontakt aufnehmen kann. Und hier sieht man schon, dieser Film macht keine Gefangenen. Also ja, im übertragenen Sinne, macht er keine Gefangenen. Und das ist halt so besonders, weil du hast diesen Clash, du hast diese hochintelligente Frau, die auch anfängt, ihn zu manipulieren. Und dann sind wir wirklich, dann ist auch etwas, was dir, glaube ich, gefallen wird, wenn du merkst, so, sie sagt das, was er hören will. Und er auch weiß, dass sie sagt, was er hören will. Und dann sind wir wirklich im Upper-Class-Bereich des Films, weil wir hier wirklich zwei schauspielaktuelle Giganten haben, die aufeinandertreffen, weil beide irgendwie wissen, was die andere Figur ist und irgendwie doch nicht wissen, wer die andere Figur ist. Und das ist die große, große Stärke des Films, dass Jesse Plemons mit Emma Stone darüber philosophiert, ob sie wirklich ein Alien ist oder nicht.
Ob sie ein Alien ist oder nicht.
Genau, interessant. Das kommt im Trailer. Ach so, im Trailer kommt es ja schon raus. Er sagt, du bist ein Alien und du manipulierst die Welt. Und sie sagt,
das hat er gesagt, ja, dass wir es selber in der Hand haben, dass, genau, wie wir die Welt gestalten.
Genau. Er sagt ganz eindeutig, das ist auch nicht schlimm, das zu wissen. Die Prämisse, das ist ja die Prämisse. Die Auseinandersetzung ist ja das Besondere. Was passiert denn, und Emma Stone spielt das natürlich brillant, wie sie reagiert, wie sie agiert, wie sie provoziert. Und Jesse Plemons ist nur so dabei, sozusagen, ist auch schön limitiert. 3 Tage muss er sie gefangen halten, bis etwas passiert. Ich will jetzt nicht zu sehr, was es ist, aber ist auch nicht wichtig. Und in den 3 Tagen muss sie quasi sagen, ob sie ein Alien ist oder nicht. Das ist die Grundprämisse des Films. Und dann fordert er sie heraus, sie fordert ihn heraus und dann ist es auch kammerspielartig.
Ja, es klingt nach einem Katz-und-Maus-Spiel. Klingt vor allen Dingen auch so, also macht mich total neugierig, auch wenn man den Trailer sich anschauen will, kann man es mit Bildern ja tun.
Ja.
Also auch die Bilder sind wieder sehr stark. Ich frage mich jetzt nur, und ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt als Frage formuliere.
Ich weiß aber, wie ich sie beantworte.
Ja, dann formuliere ich mal als Frage, also viele gute Voraussetzungen. Ich glaube, am Ende wirst du auch sagen, immer noch ein sehr sehenswerter Film, ja. Aber es gibt Punktabzüge.
Ja.
Warum?
Er ist nicht experimentierfreudig genug. Also zum Beispiel nehmen wir dieses typische Stilmittel, was jetzt auch öfter im Horrorfilm verwendet wird. Sagen wir mal, wir sitzen beide hier und der Score macht dann aber völlig überzogen pompös bam, 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 und haut uns oder Streicher und macht die Szene dramatischer, als sie eigentlich ist. Das sind so Brüche im Film, die gerade so ein bisschen Jorgis auch gerne anwendet.
Das kann ja auch ein gutes Stilmittel
sein. Ja genau,
sein.
Aber in dem Film hat es mich gestört. Nicht gestört, aber wurde es mir zu oft eingesetzt. Hier hätte ich mir vielleicht ein bisschen was anderes. Und wir beide sind, also ich mag Jorgis sehr, weil ich mag die Brüche.
Ich hatte auch schon beim Vornamen, wie ich merke. Ja. Ja, ich muss immer noch Herr Lamintos sagen.
Ja, ich weiß, aber Jorgi und ich, wir sind echt Best Buddies. Und ich mag halt, er ist für mich so ein bisschen Brecht. Also er bricht eher so Sachen. Also nehmen wir nur The Favorite mit dem Bullaugen-Optik bei The Favorite. Und das sind so, und das fehlt mir hier so ein bisschen im Film. Das sind wundervolle Montagen, die Schlussmontage, wird eine der Schlussmontagen des Jahres sein. Also die ist wirklich so, so toll. Die ist wirklich brillant und da hat man sich auch Zeit genommen. Und hier sieht man, Arthouse-Regisseur, der seine Sehgewohnheit. Und das hätte er viel mehr machen müssen. Und da gibt's erstmal, erst, ich will nicht sagen konventionell, aber er ist schon fast für seine Art von Film, ist er zu konventionell. In Sicht der großen Filmwelt ist er immer noch unkonventionell. Aber Jorgis kann viel kontroverser sein, wenn man Dogtooth dich angeguckt hat, wie wirklich er auch gesellschaftliche oder Dinge...
Du schmeißt dir wieder an, Dogtooth ist ein relativ früher Film,
das ist
von
sein Debütfilm,
ein kritischer Film.
Ja genau, für einen Oscar nominiert, als bester fremdsprachiger Film damals, hieß es ja noch so. Und er setzt so grandiose Prämissen und lässt es korrelieren und wenn man alleine Sexualität in seinen Filmen, da könnte man ja stundenlang rezipieren, wie er Zugang zur Sexualität des Bildes im Kino findet, ob es die Sexualität in The Favorite ist, von Olivia Colman, wie sie sich quasi ja befriedigt lässt, was macht uns auch Zeit oder die Sexualität des Erwachens in Poor Things von Emma Stone. Da könnten wir stundenlang drüber philosophieren. Also das ist wirklich Jorgis, gehört zu den intellektuellen Arthouse-Regisseuren, ist der Top 10 weltweit. Und genau
aber diesmal
das,
hast du gesagt, sind die Schauspieler stärker als der
genau,
Regisseur.
Das ist, ich glaube, er hatte, also eigentlich, ich würde sagen, wenn man noch keinen Jorgis Lanthimos-Film gesehen hat, sollte man mit dem starten. Ich glaube, dass man hier...
Von den Guten ist es der Schwächste.
Nee, das ist der zugänglichste. Ich glaube, dass er sonst mehr vom Zuschauer verlangt. Ich meine, Strange of Kindness, wenn man da auch die Sexualität, die in dem Film ist ja völlig absurd, Kinds of Kindness. Entschuldigung, ja. Wenn man sich das ankommt, das sind oft auch sperrige, unangenehme Filme, auch Szenen, die unangenehm lang sind. Und diesmal ist es auch, aber nicht in dieser experimentierfreudigen Art und Weise.
Aber das klingt ja trotzdem so, also wenn die schwächeren Filme, was ist die schwächeren? Ich habe es ja gesagt, du hast ja gesagt, der zugänglichste Film, was aber glaube ich auch ein bisschen Teil deiner Kritik ist. Ja. Das ist ja trotzdem dann immer noch ein guter Film.
Am ja, Ende das ist ein sehr guter Film. Also das, und das lebt einfach davon, man hätte auch nur Jesse Plemons und Emma Stone in einen Raum setzen können und die ganze Zeit miteinander in einem One-Shot reden lassen können. Das ist viel zu fantastisch, viel zu gut gespielt. Und wenn die dann mal außerhalb ihrer Konversation sind, ist es so, das ist immer das Schöne bei Jörgis, wir verfolgen die Figur nur. Also als wir Emma Stone das erste oder die Figur Fuller morgens sich fertig machen sehen, ist das schon alleine faszinierend, diese Präzision, wie sie Zähne putzt. Weißt du, das Kino erzählt ja uns, gibt ja uns durch Bilder eigentlich die Figuren und nicht, hallo, ich bin Fuller und ich esse gerne Äpfel zum Frühstück. Das wäre ja langweilig, aber zu zeigen, wie man vielleicht, also das passiert nicht in dem Film, wie man den Apfel aufschneidet und sich das anguckt und diese Präzision und gleichzeitig Jesse Plemons, der irgendwie sich ein Müsli ins Gesicht wirft und das als Frühstück bezeichnet, das ist so, dass alleine diese verschiedenen, das ist schon faszinierend genug. Also dafür, das ist ja einfach stark. Das ist ein Kinobilder, ein Creator ist das quasi. Und das hat ja in diesem Film alles. Und wenn jeder Regisseur alleine nur dieses Basislevel hätte, dann wären wir in der Filmwelt noch für 65% weiter. Was ich nur sage ist, ich mag halt auch Gaspar Noé und ich mag eher dieses Kontroverse, dieses Reibung, auch unkonventionelle Schnitte und abgehackte Szenen und schlechte Übergänge, bewusst gewählte schlechte Übergänge. Und das, eigentlich ist das ja gar keine Kritik. Zu sagen, ein Film ist rund inszeniert und kontinuierlich, das ist der Film, ist ja eigentlich das, was wir von einem Filmemacher auch erwarten. Nur ich nicht, wenn ich Jorgis gucke.
Also du hast da die Messerlatte sehr hoch gelegt.
Anders gelegt, nicht hoch. Ich würde sagen, anders verschoben, weil ich nehme ja auch Schwächen in Kauf. Aber ja.
Also klingt für mich danach, dass man sich den Film anschauen sollte. Man kann das sofort tun. Der neue Film von Yorgos Lanthimos, Bugonia, läuft im Lichthaus in Weimar aktuell in der Abendschiene. Um 21 Uhr könnt ihr ihn angucken. Könnt ihr auch nochmal genau schauen, lichthaus.info. Ihr könnt auch noch warten, bis der Film nach Erfurt kommt. In anderthalb Wochen ab Donnerstag, den 20. November, läuft er auch im Erfurter Kinoclub. Und du hast schon gesagt, die Musik wird manchmal so ein bisschen kontrapunktisch eingesetzt. Wir hören jetzt mal ein Stück von der Filmmusik aus Bugonia. Von Jerskin Fendrix und dann reden wir über einen Dokumentarfilm. Ist das Mozart? Ist das Brahms? Nein, es ist Jerskin Fendrix und es ist Filmmusik aus Bugonia.
Eigentlich absurd, weil ich gesagt habe, das Orchester hat es dann immer übertrieben und jetzt gibst du uns so ein kleines Stück. Aber ja, völlig in Ordnung.
Ich habe bewusst so ein ganz kleines Stück genommen, weil ich wollte nur so einen ganz kurzen Übergang machen. Es gibt auch, wer sich den Soundtrack anhört, den Score, um es mal ganz genau zu sagen, also die reine Filmmusik, da gibt es natürlich auch längere Stücke und teilweise auch, man merkt, das ist schon manchmal auch experimentelle Filmmusik, das ist ja hier fast klassische
das
Musik
gewesen. Da wird wahrscheinlich mal auf dem Fahrrad Jesse Plemons gezeigt oder so.
Wir weisen gern schon auf attraktive Filmereignisse hin, die in zwei Wochen in dem Fall stattfinden. Und da, wir freuen uns immer, wenn auch Filmgespräche mal in Erfurt stattfinden. Und das wird in zwei Wochen der Fall sein. Am Sonntag, den 23. November um 11 wird ein Dokumentarfilm gezeigt, im Prinzip Familie. Und da ist auch der Regisseur da, Daniel Abmar. Da kann man direkt danach ins Gespräch gehen. Und das ist ein Thema, da kennst du dich aus verschiedenen Gründen auch ganz gut aus. Es geht nämlich um eine intensiv pädagogische Wohngruppe, sagt man das so? Also das geht um eine Wohngruppe, wo eben Minderjährige, also Kinder, Jugendliche kurzzeitig in Obhut genommen werden. Ich muss immer aufpassen, bin nicht vom Fach, aber wo man die so, ich sag mal etwas salopp, zwischenparkt, das ist jetzt etwas respektlos formuliert, bevor man weiß, wie es weitergeht. Im Elternhaus können sie zumindest vorübergehend erstmal nicht mehr leben. Ich glaube, so solche Einrichtungen gibt es ja.
Also eine Zwischeninstanz. Ja, man muss ja gucken, was die richtige Hilfe für solche Kinder ist, und umso größer die Bedarfe sind, umso besser muss natürlich die Hilfestellung gegeben werden. Und diese Kinder, wenn die schon in eine Intensivwohngruppe kommen, werden schon ein bisschen Jugendhilfe-Erfahrung haben. Denn meistens, wenn man dann dorthin kommt, muss man schon wirklich große Bedarfe, sage ich mal, haben.
Also ist auf jeden Fall interessant, wenn man dann nicht vom Fach ist, das auch mal zu sehen, speziell in diesem Dokumentarfilm im Prinzip Familie. Der Satz fällt dann auch mal, weil das im Grunde dann die ganzen Betreuer und Betreuerinnen wie so eine Ersatzfamilie werden, muss man auch mal wieder ein bisschen aufpassen.
Nee, Distanz so schwierig. Thema. Also ich finde es aber schön, denn die beinhaltet ja das, weil es wird ja von der Jugendhilfe erwartet, dass man die Stabilisierung des Kinder oder Jugendlichen schafft, indem man Stabilisierungselemente wie zum Beispiel das Eltern, also wir Eltern geben ja Stabilisierung. Und das wird ja weggenommen. Und deswegen brechen ja diese Kinder immer so aus, weil der Sicherheitsrahmen halt fehlt und der nicht ergänzt werden kann. Und deswegen ist die Theorie, du sollst dich so wohlfühlen und auch Weihnachten feiern und auch mit den Leuten zusammen sehen, dass dieses Gefühl ansatzweise aufkommt. Aber schlussendlich wird das nie passieren. Das wird nie, du hast eine Mutter, du hast einen Vater. Es ist ganz, ganz selten, dass